Kommen, weil der Teil vom Predigttext ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir kommen nun zu einem der letzten Kapitel unserer Predigtserie über 1. und 2. Samuel und somit ja auch zu den letzten Kapiteln im Leben Davids. Wir haben in der letzten Predigt, die Klaus gehalten hat, einiges über Davids Sünde, aber auch Vergebung und dann aber auch die Konsequenzen der Sünde gehört. Und wenn man sich ja, die letzten Kapitel in 2. Samuel, das heißt eigentlich die Kapitel 21 bis 24 anschaut, dann fällt auf, dass sie ja, so einen gewissen Rahmen geben und eine gewisse Struktur haben. Es sind 6 Ereignisse, die eben zueinander stehen. Und es ist so, dass die äußeren Ereignisse, das heißt das Kapitel 21, der erste Teil, und das Kapitel 24, die handeln von Davids Sünden und von Konsequenzen aus den Sünden. Dann die anderen 2 Ereignisse weiter drin, da geht es in Kapitel 21 Teil 2 und dann auch in Kapitel 23 Teil 2 um die Helden Davids. Und dann das Herzstück, was wir uns heute anschauen, ist dann das Kapitel 22 und Kapitel 23, der erste Teil, wo sich 2 Lieder Davids befinden, die wir uns eben dann genauer anschauen wollen. Und ich denke, so macht allein die Struktur des Abspanns deutlich, dass David eben sicherlich nicht sündlos war, sondern er hatte sein ganzes Leben bis zu seinem Tod immer wieder mit Sünde auch und auch mit den Konsequenzen der Sünde zu kämpfen. Und wir sehen auch, dass er immer wieder auf andere Menschen, auf seine Helden angewiesen war, die ihm geholfen haben, eben dann auch seinen Weg zu gehen. Und das Herzstück eben bilden diese beiden Lieder und die, wie wir gleich sehen werden, die sind dann ganz auf Gott ausgerichtet und stellen Gott eben ins Zentrum. Und ich denke, das ist auch, warum er sich von vielen anderen Königen und auch von Saul unterschied, weil David eben Gott völlig vertraute und wusste, dass er Gott alles zu verdanken hatte. Und immer, wo er dies nicht mehr vor Augen hatte, da hatte er eben auch Buße darüber getan. Bei diesem Lied oder bei den beiden Liedern, die wir uns gleich anschauen werden, handelt es sich eigentlich um die längste zusammenhängende Aussprache Davids, die wir in den beiden Samuel-Büchern kennen. Und eigentlich passen sie auch gar nicht so richtig in die beiden Samuel-Bücher, weil alle anderen Texte sind immer in Erzählform und plötzlich wechselt hier die Form des Textes und es wird uns ein Lied dargestellt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Grund, oder was uns die besondere Stellung von dem Text und auch die Wichtigkeit klar machen soll. Die Texte werden häufig als Abschiedsreden David überschrieben, weil es die letzte an die Öffentlichkeit gewandte Rede ist. David hat später dann zwar auch noch Dinge erlebt, aber er hat sich nicht mehr so an die Öffentlichkeit gewandt, sondern das war quasi seine letzten Worte, die er der Öffentlichkeit mitgeben wollte. Und auch diese Tatsache verleiht den Worten umso mehr Gewicht, denn die letzten Worte, insbesondere dann, wenn sie wohl überlegt sind, ja, geben einiges Preis von der Person und ihrem Leben und wollen eben auch den anderen was mitgeben. Es ist auch so, dass es in der Welt, ja, dass da die letzten Worte von bedeutenden Persönlichkeiten, dass denen besonderes Gewicht zugeschrieben wird, weil man eben annimmt, dass sie ehrlich sind und viel von der Persönlichkeit und auch ihren Wünschen offenbart. Und deswegen wurden die auch immer niedergeschrieben und der Allgemeinheit verfügbar gemacht. Und ich hab mir so ein bisschen im Internet da rumgeschaut und gesehen, wer so was alles so als letzte Worte von sich gegeben hat. Ich sage gleich vorweg, es waren nicht alle immer, glaube ich, so wohl überlegt. Beispielsweise gab es da einen Schauspieler, Humphrey Bogart, der gesagt hat, ich hätte nie von Scotch auf Martini umsteigen sollen. Ich dachte, okay, gut. Aber Leonardo da Vinci beispielsweise, Maler und Erfinder, der hat gesagt, ich habe Gott und die Menschen beleidigt, weil mein Werk nicht die Qualität erreichte, die es hätte haben sollen. Das heißt, obwohl er eigentlich so genial war, hat er immer noch das Gefühl gehabt, er hat es irgendwie dann doch nicht geschafft, seine Leistung voll abzurufen. Ludwig van Beethoven hat gesagt, schade, schade, zu spät. Ich dachte, okay, was meint er damit? Es gab dann auch eine Erklärung, und zwar haben sich seine Worte auf eine Lieferung Wein bezogen, die zu spät eintraf, als dass er sie hätte noch genießen können. Und ich dachte, okay, der Arme, wenn das jetzt irgendwie das Wichtigste in seinem Leben gewesen war, na gut. Oder dann gab es einen Wolfgang Goethe, der nach mehr Licht verlangt hat, weil ihm angesichts des Todes dann plötzlich alles so dunkel vorgekommen ist. Oder es gab dann noch einen Thomas Morus, der gesagt hat, Vorsicht, mein Bart, der hat keinen Verrat begangen. Das heißt, er wurde gehängt, aber ihm war es wichtig, dass sein Bart ungeschoren dann mit ihm in die Ewigkeit sozusagen geht. Also wir sehen, dass nicht alle berühmten Persönlichkeiten ihre letzten Worte so wohl überlegt haben, aber doch haben sie einiges von ihnen preisgegeben. Doch lasst uns nun Davids Worte, letzte Worte an die Öffentlichkeit anschauen. Und ich möchte dazu erstmal die relevanten Verse für den ersten Punkt lesen, den wir uns dann gleich anschauen wollen. Der erste Punkt, lobe Gott für alles, was er getan hat. Und ich lese uns die Verse aus 2. Samuel 22, 1 bis 20. Und David redete zu dem Herrn die Worte dieses Liedes an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Er sprach: Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung und meine Zuflucht. Mein Retter, der mich von Gewalttat befreit, den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an. Und er wurde von meinen Feinden errettet. Denn die Wogen des Todes umfingen mich, die Ströme Beliat schreckten mich, die Fesseln des Todesreiches umschlangen mich. Es ereilten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er erhörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien drang zu seinen Ohren. Da bebte und erzitterte die Erde, die Grundfesten des Himmels wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Rauch stieg auf vor seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Feuersglut sprühte daraus hervor. Er neigte den Himmel und fuhr herab und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er erschien auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis um sich her zu seinem Zelt, dunkle Wasser, dichte Wolken. Aus dem Glanz vor ihm brannte Feuersglut. Der Herr donnerte vom Himmel, der Höchste ließ seine Stimme erschallen und er schoss Pfeile und zerstreute seinen Blitz und erschreckte sie. Da sah man, die Gründe des Meeres und die Grundfesten des Erdkreises wurden aufgedeckt. Von dem Schelten des Herrn, von dem Schnauben seines grimmigen Zorns. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich. Er zog mich aus großen Wassern, er rettete mich von meinem mächtigen Feind. Von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich auch heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Als ich in der Predigtvorbereitung den ersten Teil dieses Predigtabschnitts gelesen habe, da war ich fasziniert davon, mit welcher Macht doch Gott eingriff, um diesen David zu retten. Ich dachte, wow, David hatte schon gut, Gott auf diese Art und Weise hinter sich zu haben. Doch bei mir und auch den meisten Christen, die ich kenne, läuft es bei weitem nicht so spektakulär ab. Doch als ich dann so über Davids Leben nachdachte und auch die Situation, in denen Gott eingriff, wurde mir klar, dass es auch in Davids Leben nicht so spektakulär zuging, als wir das jetzt abhängig von diesem Text erwarten würden. Wir haben gerade gelesen, wie Rauch aus Gottes Nase stieg und verzehrendes Feuer, wie der Herr donnerte vom Himmel und seine Stimme erschallen ließ und wie er mit Pfeilen schoss und die Feinde zerstreute oder dass die Grundfesten des Himmels erschüttert wurden und die ganze Erde bebte. Ja, es gab Situationen, in denen David auf wunderbare Weise gerettet worden ist. Aber ich denke nicht, dass er so spektakulär war, als wir das anhand der Versen erwarten würden. Doch warum beschreibt es dann David so? Ich denke, es hängt auf alle Fälle damit zusammen, dass er eben die Gedanken hier in Form des Liedes aufgeschrieben und weitergegeben hat und dass es dabei üblich war, auf eine sehr bildhafte Sprache zurückzugreifen. Was macht David hier? Er beschreibt zuerst seine eigene Not und stellt bildhaft dar, dass er ein Todgeweihter war. Wir hatten in Vers 5 gelesen, denn die Wogen des Todes umfingen mich. Die Ströme Begeja streckten mich, die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich, es ereilten mich die Fallstricke des Todes. Und ich denke, er beschreibt hier ziemlich passend auch die Situation, in der sich jeder Mensch von sich aus befindet. Paulus nutzt häufig eine ähnliche Sprache, beispielsweise in Epheser 2, als er die Situation des Menschen ohne Christus und ohne Gott in Tod und Sünde beschreibt. Weiter beschreibt David dann die Allmacht Gottes in seinem Eingreifen und er vergleicht sie mit Gottes Eingreifen und Kontrolle über die Schöpfung und über alle Naturgewalten. Das heißt, David macht sich damit Gottes souveränes Handeln in allen Dingen bewusst und er wollte das auch den Hörern des Liedes bewusst machen und ihnen Gottes Allmacht und Gottes Souveränität ja vor Augen malen. Dieser Gott, der Naturgewalten kontrollieren kann, ist derselbe Gott, der unser Leben in seiner Hand hält und uns bewahrt. Und ich denke, er möchte damit noch einen zweiten Punkt klar machen, nämlich, dass der Gott, der Wetter, Meere und alles andere kontrolliert, gar nicht auf diese übernatürliche Weise eingreifen muss. Gott kann genauso, und ich denke, so macht er es auch zumeist, sein Volk und seine Leute über ganz gewöhnliche Wege retten. Wir wissen aus dem Leben Davids, dass er ihn meistens durch andere Menschen, wie beispielsweise den Priester Achimelech oder dann später Zadok oder Hussai gerettet hat. Das heißt, Gott ist souverän, allmächtig und kein Ding ist für ihn unmöglich. Und gerade deswegen kann er auch durch ganz unspektakuläre Dinge und andere Menschen eine große Rettung schaffen. Und ich denke, das ist, was wir auch in unserem Leben immer wieder sehen können. Gott hat uns immer wieder geholfen. Der gleiche Gott, der Naturgewalten mit Leichtigkeit kontrolliert, kontrolliert mit derselben Macht auch die ganz kleinen Dinge in unserem Leben und rettet uns immer wieder vor dem Bösen. Wir können im Leben David auch sehen, wie viel Geduld er brauchte. Auch dahingehend könnte uns der Text in die Irre führen, dass wir denken und meinen, wenn David zu Gott gebetet hat, gleich beim ersten Gebet ist Gott mit großer Hand gekommen und hat ihn rausgerettet und ihm eine riesige Rettung geschenkt. Aber wir wissen, dass er in seinem Leben viel Geduld braucht, um auf Gottes Rettung zu warten. Ja, David war monatelang vor Saul auf der Flucht und er musste ständig um sein Leben bangen. Und er hatte sehr lange darauf gewartet, dass Gott ihn von Saul und auch von den späteren Feinden rettete. Und doch geht er hin und rühmt Gott auf diese so große Weise für eine Rettung, weil er rückblickend sieht und weiß, wie oft und mit welcher Macht Gott ihn gerettet und ihn geführt hat. Und auch bei uns ist es so, dass nicht beim ersten Gebet alle Probleme sich in Luft auflösen. Und doch sehen wir, dass ja, Gott uns beständig rettet, dass er uns vorangeht und dass er seine Auserwählten im Glauben hält und sie führt. Ich möchte den Punkt nochmal kurz zusammenfassen und ja, nochmal auch zeigen, dass wir noch eine umfassendere Sicht haben als David, weil wir es eben schon sehen durften, wie in Christus auch diese Rettung geschaffen ist. Das heißt, wir können hier sehen, unsere Not, die wir haben ohne Christus. So wie David in den ersten 7 Versen seine Not beschreibt. Und dann sehen wir in den anderen Versen die große Rettung, die wir eben in Christus haben. Gott hat mit derselben Macht uns gerettet, mit der er die Erde gegründet hat. Und Paulus schreibt es genau so in 2. Korinther 4, Vers 6. Da heißt es, Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesus Christus. Ja, in Christus wurde uns eine übernatürliche und vollkommene Rettung zuteil. Und Gott rettet uns beständig, und zwar mit derselben Macht und Souveränität, auch wenn es nicht immer so spektakulär aussieht. Aber wenn wir zurückblicken, wird uns dies bewusst und wir haben allen Grund, Gott dafür zu loben. Wir wollen nun zum zweiten Punkt kommen und uns den zweiten Punkt genauer anschauen, ja, wie diese beständige Rettung Gottes in unserem Leben aussieht und wie wir Gott für alles loben können, was er täglich für uns tut. Ich möchte dazu die Verse 21 bis 43 lesen. Der Herr hat mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt. Denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott, sondern all seine Verordnungen hatte ich vor Augen und seine Satzungen. Ich bin nicht von ihnen gewichen. Und ich hielt es ganz mit ihm und hütete mich vor meiner Sünde. Darum vergalt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinheit vor seinen Augen. Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffen rechtschaffen. Gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber dem Hinterlistigen trittst du entgegen. Denn du rettest das elende Volk, aber deine Augen sind gegen die Stolzen, du entrichst sie. Denn du, Herr, bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht, denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen, mit meinem Gott über die Mauern springen. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Es ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Armen den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild des Heils und deine Herablassung macht mich groß. Du machst mir Raum zum Gehen und meine Knöchel wanken nicht. Ich jage meinen Feinden nach und vertilge sie und kehre nicht um, bis sie aufgerieben waren. Ich rieb sie auf und zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Du hast mich unter mich gebeugt, die gegen mich aufstanden. Du wandtest mir den Rücken meiner Feinde zu. Ich habe vertilgt, die mich hassen. Sie schrien, aber da war kein Retter, zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht. Und ich zerrieb sie wie Erdenstaub, wie Straßenkot zertrat, stampfte ich sie. Ja, soweit denn zum nächsten Abschnitt. Wir sehen hier im zweiten Teil, dass David Gott dafür lobt, dass er sein Fels und sein beständiger Retter ist. Es fällt dabei auf, dass David immer wieder sagt, dass Gott sich gegenüber dem Rechtschaffen erweist, gegenüber dem reinen Rein, und dass er auch David vergolten hat nach seiner Gerechtigkeit und dass David eben nicht abgefallen ist, seine Verordnungen immer vor Augen hatte und nicht von seinen Satzungen gewichen ist. Und ich denke, auch hier kommt man so ein bisschen ins Grübeln und fragt sich, ist es jetzt nicht so ein bisschen überheblich von David, was er hier schreibt, dass er sich als quasi fehler- und sündlos darstellt? Und ja, David war sicher nicht in all seinen Werken ein Gerechter. Wir haben in den Büchern Samuel viel davon gehört, wie eben David auch in Sünde gefallen ist und ja, schlimme Dinge getan hat. Und ich denke auch nicht, dass er das hiermit sagen will, dass er in allen Dingen, die er getan hat, sündlos war. Denn wir wissen aus seinem Psalm, dass er immer wieder Sündenerkenntnis hatte und eben Vergebung bei Gott suchte. Auch in dem Psalm, den wir eingangs gelesen haben, schreibt er davon, wie sehr die Schuld auf ihm lastete. Doch es kam dann eben die Wendung, indem er Gott die Schuld bekannte, Gott um Vergebung bat und dann in regelrechten Rettungsjubel verfiel. Und Gott lobte dann für seine Rettung und sich am Ende des Psalms dann eben auch den Gerechten zurechnete. Er wusste, dass Gott Übertretung vergeben und Sünde zudecken konnte. Natürlich sehen wir dann vollständig erst in Christus, wie Gott als ein gerechter Gott das machen konnte. Doch auch David klammerte sich schon an den verheißenen Nachkommen und somit an Christus und das, was er vollbringen wird. Wir sehen also, dass David sich nicht aufgrund seiner Gerechtigkeit als Gerechter sieht, sondern vielmehr durch das Wirken Gottes in seinem Leben und durch die Gerechtigkeit, die Gott ihm, ähnlich auch wie Abraham, aufgrund des Vertrauens Gott gegenüber zugerechnet hat. David sah, dass Gott in der Lage war, ihn bei sich zu halten und seinen Weg dann unsträflich zu gehen. Wir haben in den ganzen Kapiteln gesehen, wie Gott beständig durch seinen Geist an David wirkte. Gerade eben in diesen Zeiten, als David in sehr schwere Sünde fiel und sich von Gott abwandte, hat Gott besonders an ihm gewirkt und ihn immer wieder zur Buße getrieben und eben zur Umkehr zu Gott. Und deshalb hat Gott David auch als einen Mann nach seinem Herzen bezeichnet. Und daher können ja auch wir David, wie auch die anderen Glaubenshelden, als Menschen bezeichnen, die ein gerechtes Leben geführt haben. Nicht, weil es eben sündlos war, aber weil Gott beständig in Davids Leben wirkte und ja, es trotz der menschlichen Unzulänglichkeiten Früchte der Gerechtigkeit trug, die nur Gott bewegte und für die David Gott von ganzem Herzen lobte. In dem Text kommen einige großartige Verse, wie beispielsweise eben auch unser Lernvers von diesem Monat. Vers 33. Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Ja, Gott ist es, der uns mit Kraft umgürtet und unseren Weg unsträflich macht. Und wir sehen hier, wie David es vollkommen Gott zuschreibt, dass seine Wege als unsträflich anzusehen sind. Er wusste, dass Gott ihn dazu mit Kraft ausstatten müsste. Und bei uns ist es nicht anders. Gott ist es, der uns beständig rettet und er ist es, der uns Kraft und Glauben schenkt, ihm nachzufolgen. Nur wenn Gott uns gürtet, können wir unseren Weg unsträflich gehen. Und nur wenn Gott in uns wirkt, gehören wir eben dann nicht zu den Hinterlistigen, denen Gott entgegentritt, sondern zu den Rechtschaffenen und Reinen. Und so dürfen wir ja mit David sehen, wie Gott als Erhalter der Welt auch uns mit aller Macht beim Glauben hält und uns beständig rettet aus Not und Anfechtung. David schreibt auch so ein bisschen davon, wie Gott hier vorgeht. Beispielsweise lesen wir in Vers 31, dass das Wort Gottes geläutet ist und ein Schild allen denen, die ihm vertrauen. Wir wissen aus vielen Psalmen, wie beispielsweise dem Psalm 119, dass David sich bewusst war, dass Gott durch sein Wort an ihm wirkt, ihn verändert und ihm jeden Tag neu hilft, seinen Weg unsträflich zu gehen. Gottes Wort war für ihn wie ein Licht auf dunklem Wege. Und auch in den Versen danach werden uns quasi Teile der geistlichen Waffenrüstung vorgestellt, mit der David seine Feinde besiegt hat. Und dabei betont David immer wieder, dass es letzten Endes Gott war, der ihm immer wieder Kraft gegeben hat, der ihn zugerüstet, ausgerüstet, unterstützt hat und ihn so vor seinen Feinden gerettet hat. Und das ist auch der Grund, warum er Gott hier so lobt, weil eben seine ganze Rettung in der Vergangenheit wie in der Gegenwart allein von Gott abhängt. Er wusste, dass die Rettung nicht aus sich heraus kam, sondern allein von Gott. Nur Gott hat ihm Sieg geschenkt und daher gebührt Gott auch aller Lob für sein Wirken und für seine große Rettung, die David in seinem Leben immer wieder neu erfahren durfte. Und ich denke, dasselbe gilt auch für uns. Auch wir sind täglich neu auf Gottes Wirken angewiesen, um unseren Weg mit ihm gehen zu können und um bewahrt zu werden vor unseren Feinden, die uns ganz schnell zu Fall bringen können. Auch unsere Gerechtigkeit basiert ausschließlich auf dem, was Gott für uns, und wir wissen es eben noch klarer als David, weil wir das Neue Testament haben, was er uns durch Christus geschenkt hat. Ja, nichts von dem, was wir an gute Dinge getan haben, kommt von uns selbst, sondern es ist letzten Endes Gott, der es durch uns gewirkt hat. Wir sind hier ganz von Gottes Gnade und Barmherzigkeit abhängig und dürfen ihn ja jeden Morgen neu dafür loben. Und dabei loben wir Gott auch damit, indem wir eben unser Leben durch seine Kraft und in Nachfolge und Gehorsam leben. Ein Schlüssel dazu ist sicherlich, wie uns David sagt, Gottes Wort, in dem wir uns täglich bewegen sollen und durch das, und durch das Gott zu uns spricht und uns auch verändert. Nachdem wir nun gesehen haben, wie David Gott für sein Wirken und seine Rettung in der Vergangenheit, wie auch in der Gegenwart lobt, wollen wir nun zum letzten Punkt kommen und uns anschauen, wie David Gott für alles lobt, was noch kommen wird. David preist Gott nicht nur für sein eigenes Leben, sondern auch für Gottes ganzen Plan, der sich nach und nach erfüllt. Ich möchte uns dazu ja die letzten Verse aus Kapitel 22, das heißt ab Vers 44 lesen und aus Kapitel 23 die ersten 7 Verse. Du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten meines Volkes und bewahrtest mich auf zum Haupt der Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Die Söhne der Fremden schmeicheln mir. Sie gehorchen mir aufs Wort. Die Söhne der Fremden verzagen und kommen zitternd aus ihren Burgen. Der Herr lebt. Gepriesen sei mein Fels. Und Gott, der Fels meines Heils, sei hoch erhoben. Der Gott, der mir Rache verlieh und mir die Völker unterwarf, der mich meinen Feinde entkommen ließ. Du hast mich erhöht über meine Widersacher. Du hast mich errettet vor dem Mann, der Gewalt tat. Darum will ich dich, o Herr, loben unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Dich, der seinem König große Siege verliehen hat und Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais. Es spricht der Mann, der hoch erhoben wurde, der Gesalbte, der Gottes Jakobs, der liebliche Psalmdichter in Israel. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Der Gott Israels hat geredet, zu mir hat der Fels Israels gesprochen. Ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Ein Morgen ohne Wolken, wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen aus der Erde sprost. Ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott, denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Aber die Nichtswürdigen sind alle wie weggeworfene Donnen, die man nicht in die Hand nimmt. Der Mann, der sie anrührt, muss sich wappnen, sich mit Eisen oder Speerschaft. Und sie werden vollständig mit Feuer verbrannt an ihrem Wort, an ihrem Ort. Im letzten Teil wird deutlich, dass David hier nicht nur von sich spricht, sondern dass er auch in die Zukunft blickt und von Dingen spricht, die sich noch erfüllen werden. Beispielsweise spricht er ab Vers 44 von Dingen, die weder er noch sein Sohn Salomo noch die Könige danach ja wirklich vollständig erreicht hätten. Er spricht vom Haupt aller Nationen in Vers 44 oder dass ihm alle Nationen unterworfen sind in Vers 48 und in Vers 50, dass Gottes Name unter allen Nationen gelobt wird. Ja, Gott hat David große Siege vor vielen Völkern gegeben und er hatte wirklich ein großes Reich, das sich vom Norden Ägyptens bis zum heutigen Süden Syriens erstreckte. Das heißt, ja, in Teilen haben sich diese Verse wirklich erfüllt, doch eben nicht vollständig. Weder bei ihm noch bei Salomo noch bei den Nachfolgern und Königen nach Salomo. Wir alle wissen, dass die Verse, in dem David auch von diesem verheißenen Nachfolger spricht, den Gott ihm in 2. Samuel 7 offenbart hat, wo davon heißt, ja, das wird ein Nachkomme sein, dessen Herrschaft wird kein Ende nehmen und er wird ein ewiges Reich haben. Wir wissen, dass damit Jesus Christus gemeint ist. Ja, und so wird uns beispielsweise in der Weihnachtsgeschichte in Lukas 1 Jesus auch schon so vorgestellt und angekündigt. Da heißt in Vers 33, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Das heißt, David spricht im letzten Teil, in großen Teilen von einem kommenden Reich und von einem kommenden König, der wahrhaftig über alle Nationen herrschen wird und dem alle Nationen untertan sein werden. Er hält sich dabei die Verheißungen und den Bund Gottes vor Augen, ja, wie wir das lesen, Vers 51 oder dann eben auch in 23 ab Vers 5. Und weiß eben, dass dieses Königreich auf ewig Bestand haben wird. In Kapitel 23 zeigt uns David dann auch auf, wie dieser König sein wird. So heißt in Vers 3, es wird ein gerechter Herrscher sein über den Menschen, ein Herrscher in der Furcht Gottes, wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Also er wird sogar mit der Sonne beschrieben. Und ja, dieser König wird ein gerechter Herrscher und der Sonne gleich sein. Und auch hier wird deutlich, ja, wie David letzten Endes prophezeit von Jesus Christus, den Gott zum ewigen Herrscher einsetzen wird. Und wir haben das große Vorrecht, dass Gott uns diesen Herrscher im Neuen Testament ja schon ganz geoffenbart hat und dass er uns die Augen dafür geöffnet hat, ja, sodass wir Jesus Christus als unseren König, Retter und Herrscher kennen dürfen. Doch so wie David blicken auch wir in gewisser Weise noch in die Zukunft, weil wir wissen, Gott hat Jesus als König eingesetzt über ein ewiges Reich, aber das Reich ist ja nicht von dieser Welt und es ist noch nicht sichtbar für alle Menschen. Und so warten eben auch wir auf die sichtbare Wiederkunft unseres Retters und Königs Jesus Christus und eben auch darauf, dass sein Königtum sichtbar kommen wird. Ein Königtum, ja, aus dem dann alles Böse ausgemerzt ist, wo es keine Sünde und kein Leid mehr geben wird und wo wir in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und auch untereinander leben dürfen. Ja, und auch wir halten wie David an Gottes ewigen Bund und an seine Verheißung fest und blicken deswegen voll Zuversicht und Hoffnung auf alles, was noch kommen wird. Und ja, auch wir dürfen Gott für diesen Plan loben, der in Christus zwar schon erfüllt ist, und sich doch nach und nach sichtbar auf dieser Erde noch erfüllen wird. Ja, und so weisen uns die letzten Worte Davids in eine Richtung, nämlich auf das ewige Königtum in Christus hin. Und David war sich bewusst, dass Gottes Plan sich dann nach und nach erfüllen wird. Und er lobte Gott dafür schon von ganzem Herzen, für diesen Plan und für diese Zuversicht, die er haben durfte, dass sich dieser Plan erfüllen wird, dass Gott ein ewiges Königtum begründen wird. Und ja, so dürfen wir uns bewusst machen, dass in Christus alles in Erfüllung kommen wird und dass eine herrliche Zukunft auf uns wartet, weil sich eben Gottes Plan erfüllt und sein Reich, an dem wir Anteil haben, in Ewigkeit Bestand haben wird. Ja, nicht alle Probleme werden sich immer in Luft auflösen, doch wir dürfen daran festhalten, dass Gott uns im Glauben erhalten wird. Und nicht alles in dieser Welt wird sich aus unserer Sicht immer zum Guten wenden. Und doch erwarten wir die Rückkehr Christi und die sichtbare Aufrichtung seines Reiches. Und das ist eben auch, worin wir immer wieder Hoffnung sammeln dürfen und uns auch gegenseitig ermutigen und Gott loben dürfen für sein großes Wirken und für diesen herrlichen Plan, den er nach und nach erfüllt. Und deswegen heißt Gott von Herzen zu loben auch, dass wir ihm von Herzen vertrauen und ihm in allem dankbar sind, weil wir eben wissen, dass er seinen guten Plan ausführen und zu Ende bringen wird. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal die Punkte kurz zusammenfassen. Wir haben uns bewusst gemacht, dass es sich bei diesem Lied um das Herzstück handelt, weil David Gott ins Zentrum rückt und sich bewusst macht, dass alles, sein ganzes Leben nur von Gott abhängt. Gott hat David aus großer Not gerettet und er gibt ihm weiterhin die Kraft, sein Leben unsträflich, das heißt in seiner Nachfolge, zu führen. Doch David hält vor allem auch an Gottes Verheißungen fest und führt sich vor Augen, dass Gott sein Reich gründen und ja, dass dieser Nachfolger, der Messias, dass ihm einst alle Nationen untertan sein werden und dass er dann als ewiger Herrscher über Gottes Reich herrschen wird. Und er ist sich eben bewusst, dass er ein Teil davon sein wird, weil Gott es ihm verheißen hat. Und so strömt der Lob Gottes förmlich aus ihm heraus. David lobt Gott für die wunderbare Rettung, für seinen Plan, den er erfüllt hat und den er nach und nach erfüllt und der sich noch weiter erfüllen wird. Und auch für uns ist es so, dass die Frage aufkommt, ja, steht auch Gott in unserem Leben im Zentrum und ist er auch unser Retter? Und falls er das nicht ist, dann ja, tu Buße, wie es David getan hat. Bitte Gott um Vergebung und suche ihn als den Retter zu erkennen und stelle ihn ins Zentrum deines Lebens. Und dann lass es uns David gleich tun und Gott von Herzen loben für seine Rettung in Christus, die wir zuerst dadurch erfuhren, dass er uns eben von diesem ewigen Tod, von diesen Todesfesseln befreit hat. Aber dass er uns auch ständig hilft und uns jeden Tag Kraft schenkt, unseren Weg im Glauben und im Gehorsam an ihn zu führen. Und auch dafür, dass wir wissen dürfen, sein Reich, das in Christus gegründet wurde, wird sichtbar für alle Menschen kommen und wir dürfen mit Christus mitherrschen und teilhaben an diesem ewigen Reich und am ewigen Leben und das in engster Gemeinschaft mit ihm. Nicht, weil wir uns erarbeitet oder verdient hätten, sondern weil es Gott uns in Christus geschenkt hat. Ja, Gott ist mit seinen Auserwählten und er führt sie zum ewigen Leben und zum endgültigen Sieg in Christus. Und das ist unsere Hoffnung auf dieses ewige Leben und auf die Wege, die Gott mit uns geht und die letztlich zum Besten dienen werden. Und weil das eben alles von Gott kommt, gehört ihm allein auch der Ruhm. Und so können wir auch Gott von Herzen loben für seine Rettung, für seinen Plan und dafür, dass er uns alles in allem ist. Ich möchte die Predigt abschließen mit einem Vers aus Römer 11, ab Vers 33. Da heißt es, O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit auch als der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Lasst uns